Alles andere wäre aber wirklich schade, ne? Ich bin mitten in einer Predigtreihe, in einer Predigtserie. Und jetzt merke ich, ich glaube, es sind heute noch ein paar mir noch nicht so bekannte Gesichter mehr als sonst. Es sind auch ein paar mir bekannte Gesichter, das freut mich auch sehr. Schön, dass ihr da seid. Was bisher geschah? Ich nehme euch da mal so ein ganz klein bisschen mit rein. Ich bin gerade in einer Predigtserie über die Zeichenwunder bei Johannes. 7 sind es an der Zahl. Auch alle anderen Evangelien überliefern uns ja eine Menge Wunder. Und Johannes tut es ansonsten auch. Aber 7 bezeichnet er nicht als Wunder, sondern explizit als Semeia, als Zeichenwunder. Und dieses Wort, was er da verwendet, ist eben nicht das Wort Wunder, das ist das, worüber wir uns wundern, sondern ein Zeichen. Und ich glaube, er tut es, weil diese 7 Wunder explizit auf unseren Gott hinweisen. Wie so ein Verkehrsschild draußen oder wie die Warnleuchte im Auto, die auch ein Zeichen dafür ist, dass mit dem Auto was nicht stimmt, weisen diese Zeichen explizit auf etwas hin, also auf diesen Gott. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir diesem Gott begegnen. So, das ist, glaube ich, die Basisstufe im Gottesdienst. Also, dass wir vielleicht weniger über ihn reden und mehr ihm einfach auch mal begegnen. Und ich glaube, das kann durch diese 7 Zeichen Wunder geschehen, die mehr sind als das bloße Wunder, sondern wo das Wunder immer hinweist auf den Gott, der in Jesus steckt und wie dieser Gott ist. Und wie wir vielleicht darin auch noch mal ein bisschen unser Gottesbild in der Begegnung mit ihm korrigieren können oder es korrigiert werden kann. Wir sind heute in Johannes 9. Und da gibt es einen Kerl, der ist schon ziemlich lang blind. Und ich schmeiße uns einfach mal mitten rein. Blind geboren. Und Jesus ging vorüber und er sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh zu dem Teich Siloah. Das heißt übersetzt gesandt und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Und jetzt kommt eine super spannende Passage, die total viel Spaß macht zu lesen. Wenn ihr heute Nachmittag Zeit habt, nicht hier beim Musical eingespannt seid, lest das mal. Also so viel Spaß wie die nächsten 34 Verse hatte ich schon lange nicht mehr bei einer Lehrauseinandersetzung. Da kriegen einige ganz schön auf den Deckel. Und es ist so eine Passage, wo man aus dem Grinsen nicht mehr rauskommt. Da ist eine Menge Spaß drin. So, den Spaß behalte ich uns heute Morgen aber außen vor, weil ansonsten lese ich jetzt die nächste halbe Stunde und mache mal in Vers 35 weiter. Der Gute, der kommt dann zu den Pharisäern, die finden es nicht so gut, dass er geheilt wurde. Das ist übrigens typisch für diese Zeichenwunder. Dass es immer direkt auch eine Reaktion auslöst. Jesus kommt, er tut irgendwas und es gibt immer direkt eine Antwort. Warum? Weil mehr geschieht, als dass nur ein Wunder geschieht. Ein Wunder wäre akzeptabel. Aber dass da einer kommt und ein Wunder tut und er offenbart sich als Gott, das ist nicht akzeptabel. Und deshalb lösen diese Wunder auch immer direkt eine Reaktion aus. Ist auch hier passiert. Also der Mann kommt und wird direkt angefeindet. Sag mal, das gibt's doch nicht. Du kannst doch nicht geheilt werden. Einfach so. Also wirklich. Und das Ganze gipfelt in einer Diskussion und dann verstoßen sie diesen Mann aus der Synagoge. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach: Herr, wer ist's, auf das ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn ja gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Herr, ich glaube. Und er betete ihn an. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass die, die nicht sehen, sehend werden, und die, die das sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Was gegen beides hilft. Die Jünger und das Leid. Das ist überhaupt nicht der Hauptpunkt, auch wenn ich den gerne umpredige, weil der so schön plakativ hier ist. Aber ich finde, man muss ihn kurz anschauen. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Das ist die klassische Warum-Frage. Die klassische Warum-Frage. Immer wenn wir anfangen, Warum-Fragen an Gott zu stellen, dann ist das mit Leid verbunden. Herr Gott, warum? Ist auch, also zumindest geht es mir so. Also das ist persönliche Betroffenheit. Und wenn wir persönlich betroffen sind, in irgendeiner Form, dann fragen wir warum. Egal, ob das Leid uns betrifft oder andere oder Dritte oder Vierte, das ist egal. Aber wir fangen an, warum zu fragen. Warum ich, warum die, warum Gott? Und die Antwort und die Warum-Frage, die versteckt sich hier ganz gut, finde ich. Die haben nämlich schon eine Idee von der Antwort, die Jünger. Die haben schon eine Idee, was passiert sein muss. Also das Warum haben sie im Prinzip schon beantwortet und jetzt wollen sie von Jesus noch so musterschülermäßig, kennt ihr das, wenn sich jemand meldet und er kennt eigentlich schon die Antwort und dann stellt eine Frage, die gar keine Frage ist, sondern die eigentlich schon die Antwort beinhaltet. In der Hoffnung, dass der Lehrer dann sagt: Ja, da hast du recht. Genau so ist es. Habe ich super gern gemacht. Das machen die Pharisäer hier auch. Die wissen ja schon, eines von beiden muss es sein. Und deshalb fragen sie. Warum Frage nicht gestellt, sondern wir geben uns schon die Antwort. Einer von beiden muss gesündigt haben. Und zwei Theorien rollen die Jünger hier vermutlich innerlich an den Start. Die eine ist eine Theorie der Pharisäer. Dieser Mann muss gesündigt haben. Seit wann ist dieser Mann blind? Ihr habt es mitgekriegt, oder? Seit Geburt. Das ist ziemlich lang. Wann hat er dann gesündigt? Ja, davor, ne? So, es gibt unter den Pharisäern eine Theorie, dass es möglich war, schon im Mutterleib zu sündigen. So, denkt nicht zu viel drüber nach, das ist ein bisschen wirr, finde ich. Für meinen Sündenbegriff ist das ein bisschen schwierig. Aber das ist vermutlich die Theorie, die hier an den Start rollen. Also der muss schon, entweder muss er schon davor gesündigt haben, oder, und ich finde, das ist für unser Denken, ist das besser vereinbar, naja, Jesus wusste ja schon, dass der auf jeden Fall ein schlechter Mensch wird. Dann hat er schon mal, hat Gott ihn quasi schon mal vorlaufend ein bisschen bestraft. So. Also, wenn du ein schwieriges Leben hast, dann musst du ja etwas Falsches getan haben. Das ist irgendwo hier die Antwort, und ich fürchte, dieser Zusammenhang, der ist auch ganz tief in uns und in unseren Gemeinden verwurzelt. Und zwar deshalb, weil die Rückseite dieser Medaille viel positiver daherkommt. Also niemand würde nur diese Seite betonen und würde sagen, also wenn du so leidest, dann musst du was falsch gemacht haben. Ich glaube, so weit sind wir theologisch. Aber die Rückseite dieser Medaille, die ist immer noch tückisch. Wenn wir Segen erleben, wenn ich ein gutes Leben habe, dann schlussfolgere ich ganz schnell: Gott hat mich lieb. Ganz ehrlich, das erlebe ich. Ich erlebe, dass Gott mich lieb hat, und ich erlebe es darin, dass er mich segnet. Das Blöde ist aber halt, wenn ich mich darauf versteife und ich diese Medaille wende, dann ist diese Rückseite genau das. Ja, wenn es mir schlecht geht, ja, dann muss ich ja was Falsches gemacht haben. Und ich weiß, das würden wir so nie glauben, aber es schleicht sich doch schnell ein. Drei große Probleme gibt es mit dieser Antwort. Erstens, sie verursacht unglaublichen Stolz bei denen, denen es nicht schlecht geht. Es sei denn, sie stellen sich die Warum-Frage auch, weil sie auch betroffen sind. Also warum geht's denn dem schlecht? So, da kann man es dann auch wieder. Aber ansonsten löst es erstmal Stolz aus. Und ich glaube, für Menschen, ich möchte glauben, dass das, was mir an Gutem geschieht, dass ich das auch irgendwie verdient habe. Und zwar noch nicht mal deshalb, weil ich es mir selber erarbeitet haben muss, sondern weil mir das eine gewisse Sicherheit gibt. Weil wäre es nicht so, dann könnte es mir ja jederzeit genommen werden. Aber dass ich wenigstens ein bisschen was davon in meinen Händen habe und sagen kann, das geht darauf zurück, dass ich mich so gut ernähre oder ich so gut mit meinem Geld umgehe oder ich halt einfach wirklich eine tolle Familie habe, tragt selber eure Antworten ein, ja? Aber dass ich wenigstens etwas davon in der Hand habe. Wir waren beim Seewandel neulich und ich habe gesagt, ich glaube, die Tücke ist, dass wir davon ausgehen, unser Leben funktioniert ein bisschen wie ein Landweg. Wenn eine Krise kommt, dann retten wir uns schon auf den nächsten Baum oder in die nächste Höhle. Aber die Wahrheit ist, dass unser Leben eher funktioniert wie eine Reise auf dem Wasser. Wenn uns ein Sturm erwischt, dann ist er nicht links oder rechts, dann ist er im Zweifelsfall unter uns. Und wir haben keine Chance. Und so ist es hier auch. Wenn wir Glück haben, können wir nichts dafür. Segen ist unverfügbar. Und die Rückseite des Leids ist es auch. Das erste Problem ist, es kann Stolz verursachen, weil wir ein Stückchen weit unser Leben kontrollieren wollen. Nachvollziehbar, aber nicht gut. Zweitens, es entspricht einfach nicht der Faktenlage. Es gibt schlechte Menschen, die sind glücklich und die sterben alt und glücklich in ihrem Bett. Und es gibt gute Menschen, die unter schrecklichen Bedingungen leben. Und beides ist Wahrheit. Also allein schon deshalb ist das Argument irgendwie schlecht. So, und drittens, Jesus weist einfach mal beides zurück. Das finde ich auch ein gutes Argument. In Lukas 13, da gibt es eine ähnliche Diskussion. Da sind Typen und die werden von so einem Turm erschlagen. Das ist auch nicht schön. Und da stellen sie auch so eine ähnliche Frage und dann sagt Jesus, glaubt ihr denn, dass die so schlimme Sünder waren, dass sie dieses Schicksal erleiden? Das erinnert so ein bisschen an Hiob. Etwas in deinem Leben muss falsch gelaufen sein, Hiob, dass Gott sowas mit dir macht. Und Jesus antwortet, die waren keine schlimmen Sünder, aber er fügt dann noch was hinzu. Er sagt nämlich, kehrt um, sonst wird es euch noch schlimmer ergehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, er meint nicht, zwei Türme fallen auf euch. Sondern es geht um die geistliche Perspektive. Er sagt, es gibt etwas Schlimmeres als dieses Leid. Und es ist eng verbunden mit dem Gedanken von Leben und Umkehr. Ganz ursprünglich mal erzählt die Bibel eine Geschichte der Welt, die ohne Tod, Krankheit und Schmerzen auskommt. So, und dann wendet sich der Mensch von Gott ab und dann hört dieses System auf zu funktionieren, so wie es gedacht war. Und dann bekommen wir Menschen die Welt, die wir verdienen. Das ist so etwa Jona. Generell verdient die Menschheit keinen Segen. Also Jesus verneint also die Aussage, die damals absolut theologisch salonfähig wäre, dass individuelles Leid auf den Einzelnen zurückgeht. Sünde, individuelle Sünde verursacht kein individuelles Leid, sagt er. Also nur weil du was falsch gemacht hast, heißt es noch lange nicht, dass du direktes Leid erfährst. Und nur weil du was richtig gemacht hast, heißt es noch lange nicht, dass du direkten Segen erfährst. So geht's nicht. Was er aber durchaus nicht verneint, ist, dass generelle Sünde generelles Leid verursacht. Also, dass schlechte Menschen dazu führen, dass unsere Sünde dazu führt, dass die Welt ist, was sie ist. Dieser Zusammenhang besteht. Also am Ende ist es so, dass wir die Welt bekommen, die wir verdienen. Und doch liegt es an uns und es ist nicht die Strafe dafür, es ist die Konsequenz. Ich kriege das schier nicht auf die Kette, wenn ich mir anschaue, was gerade im Iran los ist. Und ich weiß nicht ganz genau, wie ich beten soll. Und ich habe es vorhin versucht. Und ich denke mir, da sterben Menschen. Da sterben Menschen, die es nicht verdient haben. Wie überall, wo Krieg herrscht. Und ich kriege es nicht auf die Kette, was ich richtig beten soll. Ich wünsche mir, dass Gott diese Menschen bewahrt. Und gleichzeitig sehe ich, dass Menschen sterben, weil Menschen Menschen töten. Übrigens, natürlich nicht nur im Iran, ja? Auch in allen weiteren Ländern, die betroffen sind und auch in allen weiteren Krisenherden. Und was Jesus hier aber im Prinzip sagt, ist, das, was auch zusammengefasst ist in dem Vers, denen, die Gott dienen, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Also wenn er hier die Antwort gibt, es geht nicht um das Leid, es geht darum, dass Gott sich verherrlicht. Dann wechselt er den Blick auf das Leid. An ihm soll sich die Herrlichkeit Gottes zeigen. Gott ist am Arbeiten. Gott ist am Arbeiten. Und vielleicht ist das die beste Sicht auf dunkle Tage. Also du kannst entweder Gott hassen oder du kannst dich hassen oder du kannst hingehen und sagen, Gott ist am Arbeiten. So, die Jünger und das Leid. Gott ist am Arbeiten. Die Pharisäer und die geistliche Blindheit. Die Pharisäer, die sind hier einigermaßen feindselig in diesem Abschnitt. Sie glauben der Heilung nicht. Und sie wollen es auch nicht. Und am Ende konfrontiert Jesus sie dann mit ihrer geistlichen Blindheit. So wie das Brotwunder, die Brotvermehrung, von Jesu Fähigkeit zeugt, dass er Menschen innerlich wirklich satt machen möchte. Das ist das, was er im Anschluss sagt, wenn er sagt, ich bin das Brot der Welt. Ich möchte euch satt machen. So zeugt diese Heilung davon, dass Gott Menschen wirklich die Augen öffnen möchte. Was ist geistliches Sehen? Wovon redet er hier? Wovon redet Jesus hier? Ich war mal Jugendpastor. In einem lange vergangenen Leben. Gefühlt. Neulich. Und da ist mir ein interessantes Muster aufgefallen. Also ich will jetzt nicht auf meinen armen Jugendlichen und Teenies rumhacken. Es ist einfach nur ein Muster, was immer wieder kommt. Ich kenne es von mir auch. So mancher, der dem Teenie-Alter entwächst, bekommt eine Idee davon, was er mal studieren möchte. Und so mancher davon, der besonders raffiniert ist, der checkt dann mal den NC von entsprechenden Unis und stellt fest, jetzt ein bisschen reinhängen wäre nicht ganz schlecht. Und plötzlich wird ihm klar, dass die Noten, die er in den nächsten Jahren schreibt, den Verlauf seines Lebens maßgeblich beeinflussen könnten. Und plötzlich fängt er an und er schimpft sein eigenes Mittelstufen-Ich einen faulen Idioten. Und es entsteht ein radikales Umdenken. Und mehr als einmal habe ich das erlebt, dass plötzlich so ein Twist stattfindet und jemand, von dem man bisher dachte, naja, okay, der luscht sich so durch. Der hat einen guten Weg gefunden, 4 Gewinn zu spielen. Plötzlich Schalter umgelegt, wie ausgewechselt daherkommt und super Noten schreibt. Was hat sich geändert? An der Wahrheit hat sich nichts geändert. Die ist immer noch dieselbe. Ja, wir kriegen von der ersten Klasse an, kriegen wir beigebracht, Noten sind relevant für dein Leben. Also das kann es nicht sein. Es hat sich auch ansonsten nichts geändert an den Wahrheiten, auch nicht daran, welcher NC auf diesem Studiengang ist. Was sich geändert hat, ist einzig und allein die Wahrnehmung dessen. Im Kopf von diesem Teenie. Schalter umgelegt. Ich war blind, jetzt kann ich sehen. Ich wusste es doch davor schon, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Es war auch davor schon so. Es war uns eigentlich, uns Teenies, glaube ich, fürchte ich, auch davor schon irgendwo eine Wahrheit in unserem Leben, dass unsere Noten vielleicht unsere Möglichkeiten zu studieren oder nicht zu studieren oder was auch immer zu tun, was wir gerne würden, beeinflussen werden. Aber Wahrheit ist manchmal nicht genug. Aus der Wahrheit wird eine Wahrnehmung. Wir nehmen sie für uns an der Stelle wahr, wo sie plötzlich für uns wahr wird. Und Wahrnehmung ist wesentlich tückischer als Wahrheit. Weil wäre alles, was wahr, würden wir alles auch für uns wahrnehmen, was so wahr ist, ich glaube, dann würde die Welt vielleicht einiges besser funktionieren, aber ich fürchte, das tun wir nicht. Wir sind von Wahrnehmung gesteuert. die Dinge, die wir für wahr nehmen, weil sie uns angehen, die werden zu Wahrheiten, die uns auch verändern dürfen. Die anderen nicht. Also in diesem Sinne ist, finde ich, ist Wahrnehmung der kleine Bruder von Wahrheit. Ich nehme die Wahrheit für mich. Das nehme ich wahr. Das andere ist auch Wahrheit, die nehme ich aber nicht wahr. Und in dieser Passage hier geht es ganz viel um Wahrnehmen. Geistliches Sehen, das bringt uns zum ewigen Leben. Also Jesus sagt, ich kann euch ewiges Leben geben. Ich will dir ewiges Leben geben. Wisst ihr, was die Rückseite dieser Medaille ist? Die Rückseite dieser Medaille ist, wir sind physisch lebendig, aber geistlich tot. Das ist Teil dieser Wahrheit. Dass Jesus sagt, wenn ich euch zum ewigen Leben führe, dann heißt das, ansonsten sind wir geistlich erstmal tot. Und wir sind geistlich blind. Pflanzen, die haben so ein paar Sensoren für ihre Umwelt, habe ich mir sagen lassen. So ein paar Dinge können die unterscheiden. Hell und dunkel zum Beispiel. Finde ich immer wieder faszinierend, dass die Blüten sich schließen und wieder öffnen und sich nach der Sonne ausrichten können. Und dass irgendwie unser Limettenbaum immer auf der einen Seite viel mehr Äste und Blätter hat als auf der anderen Seite. So, und dann Tiere gelten als höhere Lebensform, weil sie mehr wahrnehmen können. Die haben mehr Sinne. Und Menschen, die können dann über die Sinne hinaus, die Tiere dann auch zusätzlich haben, dass sie zum Beispiel hören können, dass sie fühlen können, können Menschen dann auch noch abstrahieren, haben da also noch mehr Sinne. Die haben zum Beispiel einen Sinn für Moral. Und jede höhere Lebensform kann damit Wahrheit mit mehr Sinnen wahrnehmen. Ich glaube, bis uns der Heilige Geist die Augen öffnet, können wir zwei Dinge zwar vielleicht sehen, aber nicht wahrnehmen. Nicht für uns wahrnehmen. Nämlich die Realität der Sünde und die Realität der Gnade. Und die Pharisäer, die liefern uns hier ein perfektes Beispiel, als sie diesen geheilten Mann angehen. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch, es geht um Jesus, ein Sünder ist. Er antwortete, ist er ein Sünder? Ich weiß es nicht, eins aber weiß ich, dass ich blind war und nun sehend. Da fragten sie ihn, was hat er mit dir getan? Wie hat er dir die Augen aufgetan? Er antwortete ihnen, ich hab's euch doch schon gesagt und ihr habt's nicht gehört. Was wollt ihr abermals hören? Wollt ihr seine Jünger werden? Sagt, die Passage macht Spaß. Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind das Mose-Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat mir die Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht hört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan hat. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten zu ihm und sprachen, du bist ganz in Sünde geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Ich glaube, es gibt viele Leute, die hören, dass sie Sünder sind und sie würden zustimmen. Ich meine jetzt nicht nur fromme Menschen, ich meine, ich würde auch zustimmen. Aber ich glaube, es gibt auch genug Menschen, die würden hören, dass Gott nicht mit dem zufrieden ist, was sie tun, und sie würden zustimmen. Das ist Wissen. Es gibt auch genug Menschen, die wissen das nicht. Aber es ist noch nicht Wahrnehmen. Wahrnehmen ist das, was passiert, wenn der Heilige Geist dazukommt und dir die Augen öffnet. Und plötzlich wird uns der Tod in unseren Motivationen, wird mir der Tod in meinen Motivationen und Antrieben bewusst. Wird mir bewusst, dass ich die Dinge, die ich tue, nicht zum Leben tue, sondern dass ich die zum Tod tue. So, was meine ich? Ich meine die sinnlose und Nutzlosigkeit, meine Selbstrechtfertigung, mein Stolz. Dass ich feststelle, diese Dinge führen zu nichts. Ich tue es zu meiner Ehre, ich tue es für meine Ziele, ich tue es, damit ich gut dastehe, ich tue es zu meiner Sicherheit, ich tue es, um etwas zu erreichen. Ich tue es aus dem Bedürfnis heraus, andere zu kontrollieren, ich tue es aus dem Bedürfnis heraus, andere zu besitzen, ich tue es aus dem Bedürfnis heraus, mich zu vergleichen und mich besser zu fühlen. Ich könnte jetzt eine Checkbox, also so eine Checkliste draus machen. Ich glaube, ich könnte bei allem irgendwo einen Haken machen. Kommt mir alles bekannt vor. Und mir wird bewusst, dass selbst die Motive der guten Dinge in meinem Leben selbstbezogen sind. Das ist ein ekliger Punkt. Also, dass die schlechten Dinge in meinem Leben schlecht sind, das ist ja okay. Aber dass selbst die guten Dinge in meinem Leben selbstbezogen sind, das höre ich nicht so gern. Und das ist der Punkt, an dem ich mich als angewiesen erlebe. Und wo ich nur noch sagen kann, also da komme ich alleine nicht raus. So, und eigentlich weiß ich das. Immer. Wahrheit. Aber in dem Moment, in dem ich das für mich buchstabiere, da wird es Realität, da wird es Wahrnehmung. Da nehme ich es für wahr. Das ist das, was hier passiert. Und parallel dazu läuft aber die Wahrheit der Gnade. Dann, wenn meine Schuld wahr wird, dann, wenn meine Erlösungsbedürftigkeit wahr wird, dann, wenn das wahr wird, was ich vor Gott versuche zu sein, anstatt dass ich mich auf ihn werfe, dann wird auf der anderen Seite auch die Gnade wahr. Dann wird das wahr, was er für mich tun muss. Dann wird die Erlösung wahr. Das ist übrigens das, was dieses uralte Wort Sündenerkenntnis beschreibt. Das, glaube ich, von uns keiner so richtig gern mehr in den Mund nimmt, oder? Sehen können, wahrnehmen, dass ich in allem, was ich bin und tue, auf Gott und seine Gnade angewiesen bleibe. In all meinen Motivationen, in all den Dingen, die ich gerne hätte, in all dem, was ich tue und was ich denke, bleibe ich am Ende auf ihn und seine Gnade angewiesen. Und dann beginnt es, wie bei dem Teenie, beginnt es, dich zu verändern. Ich glaube, fast jeder, der sehen darf, weiß, dass er einmal auf diesem Auge blind war. Das ist der Grund, warum Jesus zwei Dinge über geistliche Blindheit sagt. Nochmal, ab Vers 39. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass die, die da nicht sehend werden, auf dass die, die nicht sehen, sehend werden und die, die das sehen, blind werden. Es hörten einige Pharisäer, die bei ihm waren und sprachen zu ihm, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Und zwei interessante Dinge hier, finde ich, sagt Jesus über Sehen und Blindheit, nämlich, sie sind auf irgendeine Art, sind die umkehrbar. Also, sehen oder nicht sehen, das scheint irgendwie, wenn du sagst, du kannst nicht sehen, dann kannst du von mir sehen lernen. Aber wenn du sagst, du kannst sehen, dann wirst du auch darauf verhaftet werden und blind bleiben. Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass die da nicht sehen, sehend werden und die, die da sehen, blind werden. Ich glaube, er will nicht sagen, dass er gekommen ist, damit Menschen ihr Augenlicht verlieren, weil sie blind werden in diesem Sinne. Was er, glaube ich, sagen möchte, ist etwas anderes. Es gibt ein paar sehr kluge Menschen da draußen. Menschen, die klüger sind als ich. Es gibt auch Menschen da draußen, die sind genauso klug wie ich. Und dann gibt es andere Menschen, die sind vielleicht weniger klug. Das ist ziemlich normal. So funktioniert die Welt. Und was er hier sagt, ist, die Klugen, die smartesten, die brillanten Menschen, die der Meinung sind, dass sie die Dinge durchdrungen haben, die Menschen, die tolle Bücher schreiben, sind tolle Menschen. Diese Menschen haben eine schlechte Startposition, wenn es um Gnade gibt. Sagen, jetzt brauchen wir nicht von den Menschen reden, sondern wir können auch ein bisschen von uns reden. Je besser wir wissen, was wir können und was wir tun, desto mehr stützen wir darauf unseren Selbstwert. Ich war ganz gut in der Schule und ich habe da eine Menge Selbstwert drauf gestützt. Was ich erlebt habe, ich bin besser als andere. Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Nicht für die anderen, aber für mich. Und je mehr wir unseren Selbstwert darauf stützen, desto blinder werden wir für die Wahrheit, nämlich, dass wir trotz all der Brillanz, die wir in unserem Kopf vermuten, angewiesene Sünder bleiben. Und dass das alles nichts ist, womit wir Gott beeindrucken könnten. Es ist völlig egal, wie smart wir uns fühlen. Es bleibt schiere Gnade, die uns am Ende rettet. Und es ist auch völlig egal, wie gut wir uns fühlen und wie moralisch überlegen wir uns fühlen. Ich finde, ich war mal ziemlich gut als Teen. Es reicht nicht. Wir bleiben genau gleich angewiesen. Es macht uns nur blinder dafür, dass wir so angewiesen sind. Wenn das so ist, dann sind gerettete Menschen nicht gute Menschen, sondern es sind Menschen, die sehen können, dass sie angewiesen sind und Gnade brauchen. Das sind gerettete Menschen. Das sind sehende Menschen. Und dann sind verlorene Menschen nicht schlechte Menschen, sondern Menschen, die weiterhin in ihrem Stolz bleiben. Und Jesus sagt hier, je brillanter und je erfolgreicher du damit bist, je mehr du dich in dieses Prinzip reingedreht hast und je öfter du gehört hast, dass du wirklich besser bist, desto tiefer bist du darin verwurzelt, desto schwieriger wird es für dich zu sehen. Das Evangelium funktioniert so, dass die Menschen, die in unserer Welt benachteiligt sind und auf die wir ein bisschen runterschauen, dass die einen Vorteil haben, im nach vorne gehen und sehen. Und die, die in der Welt vorne laufen, weil sie es ein bisschen besser begriffen haben und ein bisschen besser sind, die haben einen Nachteil. Ist doch irgendwie fair, oder? Das klingt echt nach Entwicklungshilfe. Und Jesus ist hier unglaublich hart und er ist unglaublich konsequent. Er beurteilt die Menschen nicht, sondern er lässt sie im Prinzip ihr Selbsturteil sprechen. Er sagt, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Aber ihr sagt, dass ihr seht. Und deshalb bleibt ihr da drin verhaftet. Das ist nicht eine Strafe, das ist einfach eine Konsequenz. Macht die Augen auf. Traut euch. Wenn du kurzsichtig bist, dann ist es eine gute Idee, vielleicht mal zum Augenarzt zu gehen. Und deine Kurzsichtigkeit vermessen zu lassen. Ich habe eine Brille, ich brauche die schon ziemlich lang. So die einzige Möglichkeit, weiterhin kurzsichtig zu sein und nicht zu sehen, ist, dass du nicht zum Augenarzt gehst und deine Kurzsichtigkeit leugnest. Es soll ja Menschen geben, die tun sowas. Oder es soll Menschen geben, die sollten sich vielleicht mal ein Hörgerät zulegen, lassen es aber lieber. Jetzt will ich nicht auf euch rumhacken in ganz anderen Feldern, ja? Vielleicht bräuchte ich mal ein Hörgerät, ich weiß es nicht. Aber ich will sagen, sehend werden wir dadurch, dass wir zum Arzt gehen. Nicht dadurch, dass wir darin verharren, dass wir schon ganz gut sehen können. Dazu brauchen wir Einsicht. So, und dann, jetzt kommen wir noch zum Arzt. Wir kommen zu dem Mann und wir kommen zu der Sache mit der Anbetung. Er aber sprach, ich, Herr, ich glaube, und er betete ihn an. Super, da drin läuft alles zusammen. Da drin läuft alles zusammen. Er glaubt und er betet an. Wisst ihr, warum das so wichtig ist, dieser Zusammenhang zwischen Glaube und Anbetung? Glaube bleibt eine Wahrheit, bis er Anbetung wird. Glaube bleibt eine Wahrheit. Ja, ich glaube an dich, Jesus, bis er Anbetung wird, dann wird er Wahrnehmung. Dann nehmen wir ihn wahr, weil wir Gott begegnen. Deshalb können wir Glaube auch nicht so argumentativ bei irgendjemandem in den Kopf reinpflanzen. Sondern er bleibt immer etwas, was du und ich erleben müssen, indem wir Gott begegnen. Sonst ist es nicht Wahrnehmung. Sonst ist es nur Wahrheit. Und Anbetung ist die ultimative Behandlungsmethode gegen unsere geistliche Blindheit. Warum? Weil es eine Blindheit ist, die nur über Zeit geheilt wird. Im Anschauen und im Verändern. Und sie entsteht dadurch, dass wir Gott Gott sein lassen und dass wir uns ihm unterordnen. Und es passiert bei nichts so stark, wie wenn wir diesem Gott begegnen in Anbetung. Wenn wir vor ihn kommen, ihm begegnen und aussprechen, wie er ist und was er ist. Und darin uns finden, als die, die auf ihn angewiesen sind. Wenn wir für unsere Moral leben, und ich mag Moral, dann werden wir trotzdem am Ende blind für unsere moralischen Fehler. Müssen wir. Weil wenn wir versuchen, Glaube auf eine Moral aufzubauen, dann muss sie funktionieren. Und wir dürfen die Fehler nicht mehr sehen. Und dann haben wir nachher am Ende Menschen, die sagen, ich bin unfehlbar, weil ich muss es sein, damit Gott mich liebt. Und es funktioniert auch in allen anderen Lebensbereichen. Wenn wir für unsere Familie leben, weil das unser Lebensinhalt ist, dann werden wir blind für unsere Familie und wir sehen die Fehler nicht mehr. Und wir verstehen nicht, warum die Familie zerbricht. Wenn wir für unser Geld leben, dann werden wir blind für die Fehler, die wir machen, für die Investmentfehler. Unsere Motivationen werden erst da sichtbar, wo wir alles an Gott hängen. Da werden solche Dinge sichtbar. Da, wo wir seine Liebe zu unserem Maßstab für unseren Wert machen. Da ist plötzlich nicht mehr der Maßstab das Eigentliche, sondern wir haben einen anderen Maßstab für unser Leben. Und wir sehen unsere Prioritäten nochmal an. Und wir sehen es da in dem Grad klar, würde ich sagen, indem wir innehalten und anbeten. Und Gott Gott sein lassen. Und wisst ihr was, es geht nicht darum, lauter zu singen und emotionaler zu singen. Sondern es geht darum, wahrzunehmen. Gott ins Herz zu lassen, ihn wahrzunehmen. Wisst ihr, was Jesus da gemacht hat? Er sagt hier, ich bin das Licht der Welt. Und dann kommt dieser Moment am Kreuz und da kommt eine Sonnenfinsternis. Es wird dunkel im ganzen Land. Wieder geht es um Licht und Dunkelheit. Hier sagt Jesus, es geht um Licht, das ihr sehen könnt. Da wird es dunkel. Und Jesus ist in geistliche Dunkelheit geworfen. Wenn er sagen kann am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich kann dich nicht mehr sehen. Der immer sehen konnte, der sein ganzes Leben gesehen hat, der andere geführt hat, wird in Dunkelheit geworfen. Dafür, dass wir sehen können. Amen. Jesus, ich wünsche mir, dass du uns sehen hilfst. Und dass du uns einen klaren Blick auf uns schenkst, der nichts beschönigt und nichts besser macht. Jesus, und da, wo wir blind sind und da, wo ich blind bin für die Dinge, die mich motivieren und antreiben, da möchte ich zu dir kommen und bitte dich, dass du mir Sicht und Heilung schenkst. Jesus, und da, wo ich drohe, daran zu zerbrechen und da nichts Gutes mehr sehen kann, da bitte ich dich, dass du mir wieder Wert zusprichst. Und dass du mir die Gnade zusprichst. Und dass du uns die Gnade zusprichst. Und dass wir sehen und erleben dürfen, was es heißt, dass du uns so sehr geliebt hast. Dass du für uns in die Dunkelheit gegangen bist. Jesus, und ich danke dir dafür. Und ich danke dir dafür, dass wir heute zusammen Abendmahl feiern dürfen. Und dass wir genau diesen Moment feiern dürfen.